Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahns.
Die Schwächsten werden die Ersten sein. Nächste Woche, wenn alles gut läuft und der Corona-Impfstoff von BioNTech/Pfizer verimpft wird. Gesundheitsminister Jens Spahn hat heute nochmal erklärt, warum die Älteren besonders gefährdet sind in dieser Pandemie.
Jeder zweite Todesfall mit oder an Corona in Deutschland ist bei einem über 80-Jährigen. Das zeigt eben, dass das Risiko insbesondere mit dem Alter zusammenhängt, in dieser Altersgruppe besonders hoch ist.
Ja, und deshalb dürfen die eben als erstes ran. Das soll dann ein, zwei Monate dauern, aber dann sollen alle durch sein. Anders als die Ständige Impfkommission hat Jens Spahn die Bevölkerung in nur drei Gruppen eingeteilt. Die STIKO hatte fünf Gruppen vorgeschlagen. Wir schauen uns die Impfverordnung heute genauer an. Wir sprechen auch über Zahlen, Formeln, Mathematik, Inzidenzwert, R-Wert, über 30.000 Neuinfektionen heute, 813 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Aber was bedeutet das? Wie bekommen wir Zahlen, Emotionen und den Ernst der Lage richtig im Kopf zusammen?
Wenn da jetzt 500, 600 Leute pro Tag sterben, das habe ich wirklich ernst gemeint. Das sind Tausende von Menschen, die weinen. Jeden Tag kommen Tausende von Menschen dazu, die zu Hause sitzen und weinen, weil jemand gestorben ist. Und das ist, wird nicht abgebildet. Das ist tatsächlich, das ist unser Problem. Wir können halt mit weinenden Menschen kommen wir emotional, wissen wir, was wir daraus machen sollen. Aber aus 30.000 können wir nichts machen.
Das sagt so deutlich der Kognitionspsychologe Christian Stöcker in diesem Podcast. Und klar, es ist Wochenende und wenn viele Lifte schon stillstehen in den Skigebieten, dann sollten wir vielleicht mit den Skiern den Berg einfach mal hochgehen.
Ja, es ist einfach schön, wenn man in der freien Natur unterwegs sein kann, abseits vom Trubel. Oft einmal knistert, wenn man durch den Schnee geht oder es ist eben so ein schöner, flauschiger Pulverschnee, der gerade da liegt. Und da ist natürlich dann die Vorfreude schon groß, auch schon beim Raufgehen, wo man dann auch wieder runterfahren kann durch diesen schönen Pulverschnee.
Welche Faszination Skitouren ausmachen, das erklärt uns heute die Bergführerin Maria Egger. Der Update-Podcast für euch an diesem 18. Dezember. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Nächste Woche, am 5. Advent sozusagen, könnte es losgehen mit der Impfung.
Wir können zu Beginn der Impfung nicht allen gleichzeitig dieses Angebot machen. Dafür gibt es zu Beginn nicht genug Impfstoff. Deshalb müssen wir priorisieren,
sagt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU heute. Er hat heute die Impfverordnung vorgestellt, die regelt, wer wann geimpft werden kann gegen das Coronavirus, gegen Covid-19. Gestern hatte ja schon die Ständige Impfkommission, die STIKO, ihre Vorschläge abgegeben. Haben wir darüber berichtet hier im Update. Spahn sagt selbst, ja, hat sich daran orientiert. Maike Glass aus unserer Nachrichtenredaktion 1:1 übernommen, hatte die Empfehlung der STIKO aber nicht.
Nee, weil in den Empfehlungen der STIKO, da war von insgesamt fünf Gruppen die Rede, die da mit unterschiedlich hoher Priorität bewertet wurden und die dann vor allen anderen geimpft werden sollten. Ganz oben standen da zum Beispiel alle Menschen, die älter sind als 80 und eben Menschen, die sich in Pflegeheimen und Krankenhäusern um diese Menschen kümmern.
Wie sieht die Verordnung von Jens Spahn jetzt genau aus?
Also die beiden Gruppen stehen in der Verordnung von Spahn jetzt auch ganz an der Spitze, zusammen noch mit ÄrztInnen und PflegerInnen in Notaufnahmen oder in direktem Kontakt zu Corona-Patienten und Patientinnen. Aber anders als bei der STIKO wird in der Verordnung von Spahn jetzt in drei statt fünf Prioritätsstufen unterteilt. Und wer sich impfen lassen muss, der muss zum Beispiel mit einer ärztlichen Bescheinigung oder einem anderen Dokument auch beweisen, dass er oder sie auch wirklich zu der Gruppe gehört, die da gerade priorisiert wird.
Das ist jetzt erstmal die rechtliche Grundlage. Wie geht's denn dann konkret weiter? Im Raum steht ja der Impfstart am 27. Dezember.
Ja, genau. Und ob das klappt, wird sich aber erst Anfang nächster Woche zeigen. Der Impfstoff von BioNTech/Pfizer ist ja noch gar nicht endgültig zugelassen, wird am Montag von der Europäischen Arzneimittelbehörde darüber entschieden. Und wenn die Behörde, die EMA, da ihr Go gibt, dann muss das deutsche Paul-Ehrlich-Institut noch prüfen, ob die Impfstoffchargen, die für Deutschland vorgesehen sind, eben auch genau dieser Zulassung entsprechen. Und wenn es dann auch vom Paul-Ehrlich-Institut grünes Licht gibt, dann kann der Bund den Impfstoff an die Länder verteilen.
Also hoffen wir mal auf freie Fahrt. Und dieser Impfstoff soll ja dann in den Impfzentren verimpft werden. Wie viele gibt es da jetzt schon?
Also Stand heute sind das mehr als 400 Impfzentren in ganz Deutschland, zum Beispiel in Messehallen oder in Stadien. Aber vor allem in dieser ersten Phase mit den über 80-Jährigen wird es vor allen Dingen mobile Impfteams geben, die dann in die Pflegeheime oder zu den sehr alten Menschen nach Hause kommen, weil die ja eben nicht mal so einfach in den Impfzentrum fahren oder gehen können. In Nürnberg soll da zum Beispiel auch ein Impfbus rumfahren und ExpertInnen rechnen damit, dass in den ersten 2 Monaten fast nur mobil geimpft wird, eben wegen dieser besonders alten und wenig mobilen Risikogruppe.
Und wie läuft das dann später in den Zentren ab? Kann mir nicht vorstellen, dass man da einfach so rein spazieren kann, oder?
Nee, ich glaube, das käme nicht so gut an. Also wer sich impfen lassen will, der muss vorher einen Termin machen. Das wird dann deutschlandweit über diese zentrale Telefonnummer 116 117 gemacht. Über die kann man ja jetzt schon Termine für zum Beispiel einen Corona-Test machen. Später soll dann wohl auch ein Online-Formular zur Terminvereinbarung dazukommen. Und klar ist natürlich, um einen Termin zu machen, muss man auch erstmal zur Prioritätengruppe gehören, die zu der Zeit dann dran ist. Und die Impfung selber, die passiert dann an 2 Terminen innerhalb von 3 Wochen.
Die Bundesregierung hat heute die Corona-Impfverordnung vorgestellt. Die regelt dann rechtlich, wer zuerst geimpft wird und wer länger warten muss, damit geimpft werden kann. Fehlt aber noch die endgültige Zulassung für den BioNTech-Pfizer-Impfstoff. Und die wird für Montag erwartet. Könnte dann am Sonntag schon losgehen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir müssen uns ja gerade sehr viel mit Zahlen befassen. Neuinfektionen, Todesfälle, Ansteckung. Und das alles kann man in Formeln berechnen und aufrechnen. Das hat uns diese Woche auch die Physikerin Viola Priesemann erklärt.
Ich versuche mal ein ganz klein bisschen Mathe zu machen hier. Wenn eine Person im Mittel weniger als eine andere Person ansteckt, dann kommen wir zu einem Gleichgewichtszustand. Und dieser Gleichgewichtszustand in unserem Modell, der ist typischerweise bei 10 Neuinfektionen pro 100.000 pro Woche etwa.
Das ganze Gespräch könnt ihr nochmal nachhören auf unserer Seite deutschlandfunknova.de. Jetzt ist es natürlich richtig und wichtig und gut, Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen mit ihren Modellen zuzuhören. Das steht außer Frage. Nur das Leben an sich besteht ja nicht nur aus Zahlen. Es gibt Gefühle. Und wer sagt uns eigentlich, dass durch strengere Kontaktbeschränkungen nicht auch genauso viele Traumata entstehen wie aktuell Todesfälle durch das Coronavirus? Über dieses Dilemma sprechen wir mit dem Kognitionspsychologen Christian Stöcker. Schönen guten Tag, Herr Stöcker.
Guten Tag.
Herr Stöcker, kann man mit Mathematik und Formeln alles rechtfertigen und erklären, was mit der Pandemie zu tun hat und welche Maßnahmen jetzt sinnvoll sind?
Naja, also ich glaube, mit der Mathematik wird ja nicht gerechtfertigt, was getan wird, sondern es wird erklärt, was passiert, wenn man nichts tut. Und ich glaube, da kommt man nicht drum rum. Aber die Rechtfertigung ist am Ende natürlich immer zu verhindern, dass Leute sterben oder Leute bleibende Schäden davontragen. Ich glaube, aber das ist so ein bisschen das Problem, dass sozusagen das tägliche Leid, das dieses Virus im Moment in Deutschland verursacht, das wird im Moment auf eine sehr abstrakte Weise kommuniziert. Es gibt aber so eine gewisse völlig nachvollziehbare Scheu, das Leid, das im Moment sich täglich und an vielen Orten immer zu vollzieht, in allzu plastischer Weise zu thematisieren. Ich sag mal, und das ist aber was wir eigentlich psychologisch brauchen. Wenn man ein krasses Beispiel für dieses Phänomen ist, alle können sich erinnern an den entsetzlichen Fall des Jungen, der da angeschwemmt wird an einem Strand am Mittelmeer. Ja, das war dieses eine Bild, hat plötzlich die Wahrnehmung des Themas Menschen flüchten auf Schlauchbooten übers Mittelmeer in Deutschland völlig oder auch nicht nur in Deutschland völlig anders konnotiert, obwohl vorher schon klar war, wie viele Leute da Monat für Monat ertrinken. Also wir Menschen sind nicht sehr gut darin, psychologisch anhand von Zahlen zu verstehen, was das tatsächlich in persönlichem, in menschlichem Leid bedeutet. Das könnte man bestimmt besser kommunizieren, als das im Moment der Fall ist.
Ja, oder vielleicht auf andere Bilder setzen oder eben die Brisanz der Lage mit anderen Geschichten nochmal deutlich machen. Können wir denn in so einem emotionalen Zustand diese Zahlen, die wir immer wieder hören, auch die täglichen Neuinfektionszahlen, überhaupt noch richtig aufnehmen und einordnen, Ihrer Meinung nach?
Ich glaube, es gibt da 2 grundsätzliche Probleme. Das eine ist, dass diese Zahlen sozusagen jetzt unaufhörlich vom Trend her zumindest steigen, aber über einen so langen Zeitraum, dass man sich da auf die Dauer so ein bisschen dran gewöhnt. Denn die sind zwar absolut schockierend, die Zahlen, die wir jetzt erleben. Ja, wir haben heute 30.000 neue Infektionsfälle. Wenn wir das vor 3 Monaten gehabt hätten, wären alle entsetzt gewesen. Aber dadurch, dass das so ein schleichender Anstieg, gefühlt schleichender Anstieg ist, wirkt das nicht mehr so durchschlagskräftig. Und das noch größere Problem ist, dass diese Zahlen für die allermeisten Leute, zum Glück muss man sagen, natürlich nach wie vor abstrakt sind. Weil sehr, sehr viele Menschen eben niemanden kennen, der selbst an Covid-19 erkrankt oder gar gestorben ist. Zum Glück, wir wollen alles, dass so bleibt. Aber diese hohen Zahlen werden auf die Art und Weise sozusagen, man lernt einfach, dass die keine persönliche Konsequenz mit sich bringen. Und das ist natürlich eine ganz
fatale Entwicklung. Es wird im Prinzip gelernt, die Zahlen sind da, aber an meinem Leben ändert sich nichts.
Was empfehlen Sie denn, wenn unser Kopf gerade mal wieder platzt und wenn man das Gefühl hat, man kriegt das alles gar nicht irgendwie mit, man muss sich organisieren, jetzt hat man es vielleicht sogar gar nicht geschafft, vor Weihnachten die ganzen Geschenke einzukaufen, wenn man wirklich so das Gefühl hat, es ist einfach zu viel. Wie schafft man ein Mindset, das wieder positiver ist?
Also ich glaube, worüber wenig gesprochen wird im Moment ist, natürlich leiden auch Leute unter dieser Pandemie und zwar sehr viele, die überhaupt nicht von dem Virus betroffen sind und deren Bekannte und Verwandte nicht von dem Virus betroffen sind. Ja, sehr, sehr viele andere Leute leiden auch. Das heißt, es sich erstmal zuzugestehen und einzugestehen, zu sagen, ich leide auch und ich habe auch das Recht zu leiden, ist schon mal der erste Schritt. Und dann als zweites auch entsprechend nett zu sich selbst zu sein. Ja? Also gezielt sozusagen sich selbst zu erklären, es geht dir schlecht, du musst Dinge tun, du darfst Dinge tun, du darfst dich belohnen, du darfst Sachen machen und dich um dich selbst kümmern. Geh, wenn die Sonne draußen scheint, geh raus und geh spazieren. Kauf dir selber ein schönes Weihnachtsgeschenk. Mach Dinge, die dir Spaß machen. Koch dir was Leckeres zu essen. Telefoniere mit einem lieben Menschen, mit dem du schon lange nicht mehr gesprochen hast. Ich würde immer empfehlen, lerne ein Meditationsverfahren. Das ist die beste Methode von allen, um den Kopf frei zu kriegen, wenn jetzt ein bisschen Zeit dafür da ist. Also mach Sport, trainiere deinen Rücken, was auch immer. Tue Dinge, die dir gut tun. Kümmere dich so um dich selbst, als ob du ein bisschen krank wärst.
Sagt der Kognitionspsychologe Christian Stöcker. Ganz lieben Dank fürs Gespräch und bleiben Sie gesund.
Sie auch. Bis dann.
Danke, tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Skiern den Berg runterbrettern und dann wieder hochfahren, das ist in diesem Jahr eher schwierig. Wegen Corona stehen die Lifte in Deutschland und in Österreich still. Die Schweiz macht da so ihr eigenes Ding. Es merken natürlich aber auch die Sportgeschäfte, die gerade deutlich weniger Skier für die Abfahrt verkaufen. Andere Skier verkaufen sie hingegen besonders gut, berichten zumindest einige Sporthändler. Und zwar solche, die für Skitouren geeignet sind. Mit denen kommt man den Berg hoch, aber auch wieder runter. Ich frage mich persönlich, wie spannend kann es eigentlich sein, einen Berg mühsam mit Skiern hochzugehen, um dann einen Bruchteil von Minuten runterzufahren wieder. Aber sprechen wir drüber. Maria Egger ist Bergführerin aus Österreich. Frau Egger, was macht für Sie die Faszination bei Skitouren aus?
Ja, es ist einfach schön, wenn man in der freien Natur unterwegs sein kann, abseits vom Trubel, wenn man das genießen kann, den Tiefschnee. Oft einmal knistert, wenn man durch den Schnee geht, oder es ist eben so ein schöner, flauschiger Pulverschnee, der gerade da liegt. Und da ist natürlich dann die Vorfreude schon groß, auch schon beim Raufgehen, wo man dann auch wieder runterfahren kann durch diesen schönen Pulverschnee.
Aber würden Sie sagen, das ist auch was für Anfängerinnen und Anfänger, oder ist das, muss man da schon sehr viel, sagen wir mal, Technik und Know-how drauf haben?
Nein, absolut. Das ist eigentlich für jeden was. Natürlich muss man dann die Tour so auswählen, dass es auch für Anfänger passt. Jetzt dann von der Distanz und von der Steilheit und auch die Abfahrt soll so gewählt sein, dass jeder dann auch wieder runterkommt. Aber das ist eigentlich für jedermann oder jede Frau gut machbar.
Wie läuft das technisch ab? Also kann ich theoretisch mit einem normalen Ski-Equipment anrücken und ich ziehe mir dann einfach ein bisschen Lammfell runter und die Skier und zwei Stöcke in die Hand und ab geht's?
Na, ganz so ist das nicht. Also es gibt schon eine eigene Skitourenausrüstung. Das sind dann eigene Ski, die sind ein bisschen leichter gebaut, nicht so schwer wie die Pistenski. Und da hat man dann auch eine spezielle Bindung drauf, die kann man umstellen zum Raufgehen, dass man dann einen G-Modus einstellt. Und dann gibt es auch noch Skitourenfälle, die man unten draufklebt auf die Ski, damit man beim Hochgehen nicht rückwärts rutscht. Die kann man dann oben abziehen und zum Runterfahren stellt man dann auch die Bindung um, dass auf Abfahrtsmodus ist. Die Tourenskischuhe haben dann auch noch eine Funktion, die man umstellen kann auf Abfahrt und dann hat man eigentlich einen sehr guten Abfahrtsgenuss mit dem Equipment heutzutage.
Und dann geht es wahrscheinlich so wie beim Wandern, dass man sich eben eine Strecke aussucht, so ein bisschen die Zeit kalkuliert und dann quasi den Tag verplant. Ich höre aber schon so ein bisschen raus, man muss fit sein, oder?
Man muss fit sein, eine gewisse Grundfitness muss man auf jeden Fall mitbringen. Und was natürlich auch ein großes Thema ist, wenn man auf Skitour geht, das ist das Thema Lawinen.
Ja.
Also man kann nicht einfach nur drauf losgehen, sondern muss sich auch mit der aktuellen Situation beschäftigen, ob es jetzt gefährlich ist oder eben, ob die Tour, die ich geplant habe, die möglich ist.
Ist das denn aktuell ein bisschen gefährlicher, weil viele Skigebiete, sagen wir mal, nicht aufmachen und deshalb vielleicht auch die Überwachung, was so Schneemassen oder Lawinengefahr angeht, vielleicht ein bisschen zurückgeschraubt ist?
das wird jetzt eigentlich nicht so nein. Es war bei uns schon mal sehr brisant in der letzten Zeit, weil es hat ja speziell am Alpenhauptkamm oder so ein bisschen südlich davon bei uns in Osttirol hat schon sehr, sehr viel geschneit. Und es war da jetzt dann da schon mal die höchste Gefahrenstufe ausgerufen, also die Lawinenwarnstufe 5 war schon mal letzte Woche. Aber aktuell hat sich die Situation wieder entspannt und es sind eigentlich sehr gut Skitouren möglich jetzt.
Vielleicht kann man ja auch erstmal mit Langlauf auf der Ebene anfangen und dann irgendwann nach oben gehen, den Berg, wenn man sich fitter fühlt. Maria Egger, ganz lieben Dank, Bergführerin aus Österreich. Schönes Wochenende wünsche ich Ihnen.
Bitte gerne, ebenfalls, Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Schweden hat es vorgemacht, jetzt zieht Dänemark nach. Geschlechtsverkehr ohne Einwilligung des Partners gilt als Vergewaltigung. Ein Gesetz dazu wurde jetzt verabschiedet. Was so ein Gesetz genau erreichen kann, wie jetzt zum Beispiel sexuelle Handlungen als Vergewaltigung eingestuft werden können, das hat sich Caro Bredendieck aus unserem Team genauer angeschaut für uns. Caro, erklär mal, was genau gilt bald in Dänemark?
Also ab dem 1. Januar kommt das neue Gesetz und dann gilt, wenn nicht beide Beteiligten ihre ausdrückliche Einwilligung geben, dann kann Sex als Vergewaltigung eingestuft werden. Der dänische Justizminister sagt, das sei ein bahnbrechender Schritt für die Gleichstellung der Geschlechter in seinem Land. Vorher galt quasi der Grundsatz, Nein heißt Nein. Jetzt ist das Motto umgedreht, nur ein Ja ist ein Ja.
Jetzt ist das ja ein Gesetz, das es schon in Schweden vorher gab. Welchen Ausschlag hat das gemacht?
Ja, die Dänen fanden es gut. Die haben sich an dem schwedischen Gesetz orientiert. Schweden hatte es 2018 nach dieser ganzen MeToo-Debatte eingeführt. Auch da gilt, beide Sexpartner müssen ihre Zustimmung eindeutig erkennbar machen, sonst kann es als Vergewaltigung gelten.
Gut, jetzt mal ganz praktisch ausgedrückt. Was heißt das denn für die Zustimmung?
Also konkret kann Zustimmung verbal ausgedrückt werden, also dass man eben in irgendeiner Form sagt, dass man Sex haben möchte. Nonverbal geht auch, also wenn ich mich zum Beispiel ausziehe oder den anderen anfasse, dann sind das ja auch Signale. Wenn man einfach nur passiv da liegt und es ja quasi geschehen lässt, dann gilt das vor Gericht nicht mehr als stille Zustimmung. Genau wegen dieser Details, also dieser Frage, was heißt Zustimmung eigentlich, war das Gesetz aber auch in Schweden super umstritten. Und auch der Düsseldorfer Strafrechtsanwalt Udo Vetter ist skeptisch.
Wenn die Dänen und die Schweden halt überspitzt formuliert meinen, dass man vor jedem sexuellen Kontakt einen Vertrag schließen muss, ja, das ist ja jetzt ein bisschen überspitzt ausgedrückt, aber es läuft ja letztendlich zur Absicherung darauf hinaus, dann ist das eine Sache, das kann man natürlich rechtspolitisch wollen. Man wird halt dann möglicherweise auch Gefahr laufen, dass etliche Menschen zu Unrecht Sexualstraftaten bezichtigt und verurteilt werden.
Kann aber auch erstmal so eine Signalwirkung sein. Schaut mal, wir haben uns da was überlegt. In Dänemark gibt es das Gesetz erst ab Januar. Die Schweden haben ja schon 2 Jahre Erfahrung damit. Wie sehen die aus?
Also wie viele Menschen da jetzt wirklich zu Unrecht verurteilt wurden, wie Udo Vetter gerade gesagt hat, das kann ich nicht beurteilen. Seit es das Gesetz gibt, gibt es aber in Schweden deutlich mehr Anklagen und Verurteilungen generell wegen Vergewaltigung. Das ist natürlich sehr ermutigend für Menschen, die sowas erlebt haben und sich dann vielleicht eher trauen, das anzuzeigen. Es gibt auch Fälle, in denen ohne das neue Gesetz wahrscheinlich ein anderes Urteil gefällt worden wäre. Letztes Jahr zum Beispiel wurde ein 27-Jähriger zu einer Haftstrafe verurteilt wegen fahrlässiger Vergewaltigung. So kann man das am ehesten übersetzen. Mhm. Laut Gericht hatte er bei einer Frau übernachtet. Die beiden kannten sich aus dem Internet. Die Frau hatte zugestimmt, dass er übernachtet, auch mit ihr im selben Bett. Und beide hatten nur Unterwäsche an. Sie hat ihm aber gesagt, dass sie keinen Sex haben möchte. Trotzdem hat er ihr dann später den Finger in die Vagina gesteckt. Die Frau hat das passiv hingenommen. Vor Gericht hat er später gesagt, dass er dachte, dass sie doch Sex wollte. Ja, er wurde aber verurteilt.
Wie ist das nochmal bei uns generell in Deutschland? Was genau definiert hier eine Vergewaltigung? Wie ist da die Rechtslage?
Da hat sich in den letzten Jahren viel getan, sagt Rechtsanwalt Udo Vetter.
Bei uns ist ja auch mittlerweile die Rechtslage, dass man eben nicht mehr Nötigung oder Drohung oder gar Gewalt anwenden muss, um sich wegen Vergewaltigung oder sexuellen Übergriffes strafbar zu machen, sondern dass bereits eine Strafbarkeit dann vorliegt, wenn Geschlechtsverkehr oder eine sexuelle Handlung gegen den erkennbaren Willen einer Person erfolgt.
Also ich als Opfer muss entweder Nein sagen oder mich körperlich wehren.
Aber was ist, wenn ich nicht mehr dazu in der Lage bin, also zum Beispiel aufgrund von Alkohol oder Drogen?
ja, dann hast du ja quasi gar keine Chance zu zeigen, dass du nicht einverstanden bist. Und wenn der Täter das ausnutzt, ist auch das strafbar in Deutschland. Die Kölner Rechtsanwältin Eva Kuhn hat mir gesagt, dass in Strafverfahren, wo es um eine mögliche Vergewaltigung geht, viel mit Sachverständigen gearbeitet wird, um die Glaubwürdigkeit des mutmaßlichen Opfers zu überprüfen.
Das heißt, selbst wenn sich ein Opfer nicht aktiv gewehrt hat, kann ich in einem Verfahren etwas erreichen, weil natürlich auch noch andere Umstände mitspielen, aus denen heraus ein Beschuldigter, eine Beschuldigte hätte erkennen können, dass das gegen den erkennbaren Willen ist, was ja bei uns Voraussetzung ist. Also wenn jemand vor Angst in eine Schockstarre verfällt, ja, und deshalb jetzt kein Wort mehr rausbekommt, hätte ich zum Beispiel den erkennbaren Willen auch.
Deswegen findet sie, dass das deutsche Sexualstrafrecht in dem Bereich schon ausreichend ist, dass es also nicht so eine Verschärfung bräuchte wie in Dänemark.
Dänemark, das Land hat nämlich Schweden nachgemacht und das Sexualstrafrecht verschärft. Man könnte auch sagen umgedreht, statt Nein heißt Nein, ist das Motto jetzt dort. Nur ein Ja heißt Ja. Informationen und Einzelheiten dazu waren das von Caro Bredendieck aus unserem Team.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die USA sind nach wie vor eines der Länder, die in der Pandemie besonders hart getroffen werden. Diese Woche wurden neue Rekordwerte bei den täglichen Neuinfektionen und auch bei den Todeszahlen erreicht. 311.000 Tote innerhalb von 24 Stunden. Und auch wirtschaftlich geht es vielen US-Bürgerinnen und Bürgern schlecht. Viele haben ihren Job verloren, wissen nicht mehr, wie sie ihre Miete bezahlen sollen und stehen vor Zwangsräumung und Obdachlosigkeit. Sprechen wir darüber mit unserer Korrespondentin aus Washington, mit Doris Simon. Doris, wer ist von dieser Wirtschaftskrise in den USA denn vor allem betroffen?
Sehr viele. Also es ist nicht nur eine Wirtschaftskrise, die jetzt diejenigen, die sowieso immer schon wenig haben zum Leben und am unteren Rand der Gesellschaft leben, trifft. Die trifft es auch. Aber es trifft eben auch ganz normale Mittelklasse-Amerikaner, deren Jobs weggefallen sind in der Krise. Entweder weil sie entlassen worden sind oder weil ihre Läden, die sie selber gehabt haben, ihre Unternehmen sich nicht haben halten können. Das heißt, diese Krise trifft wirklich über die üblichen Verdächtigen hinaus unheimlich viele Amerikaner in der Mitte der Gesellschaft.
Was sind dann konkret die Folgen für diese Menschen?
Man muss sich vorstellen, wer hier arbeitslos wird als Angestellter, der bekommt maximal 6 Monate Arbeitslosengeld. Die meisten Menschen sind arbeitslos geworden im März, April und dann gab es nochmal eine Welle, zum Beispiel die Disney-Parks, aber auch Fluglinien und viele anderen im Spätsommer. Wenn dieses Geld rausläuft, diese Arbeitslosenhilfe, dann gibt es nichts mehr. Es gibt keine Art von Sozialhilfe, keine finanzielle Hilfe, die einspringt. Es gibt noch etwas, was man früher Lebensmittelmarken genannt hat, aber das war's. Und das Problem ist, die Rechnungen laufen ja weiter. Entweder hat man noch aus der Studienzeit Rechnungen zurückzuzahlen für die Studiengebühren oder eben die Miete oder die Abzahlung für die Wohnung. Und da gibt es einfach nichts. Und sehr viele Amerikaner, nicht nur arme Amerikaner, haben keinerlei Rücklagen.
Und was passiert dann? Ich meine, ich habe gelesen, wenn man die Miete nicht zahlen kann oder wenn man generell eben stark verschuldet ist, dann fliegt man wirklich aus der eigenen Wohnung raus?
Ja, und das ist jetzt nicht auch nur für ein paar wenige, das passiert sehr häufig. Und deswegen hat die Behörde in den USA, das CDC, die zuständig ist für die Seuchenbekämpfung, im September eine Art Zwangsräumungsbann erlassen, weil sie gesagt haben, das ist jetzt gerade in der Krise das allerletzte, was wir haben wollen, dass Menschen auf der Straße landen oder bei ihren Verwandten unterkriechen und dann wegen zu engen Wohnverhältnissen sich auch noch anstecken. Problem ist, viele Richter legen diesen Bann mal so aus. Also das ist keine Garantie, dass man nicht aus der Wohnung fliegt. Vor allem auch läuft dieser Bann aus am 26. Dezember. Und wir reden hier von Millionen. Bei der Arbeitslosenhilfe, die am 26. Dezember ohne alles dastehen werden es 12 Millionen sein. Bei den Wohnungsräumungen sind 30 Millionen Menschen davon betroffen. Musst dir vorstellen, jeder dritte US-Bürger hat Rückstände bei der Mietzahlung oder bei der Zahlung seiner Kreditraten.
Aber ist es nicht so, dass Biden-Harris dieses Duo Corona und die Pandemie, die Bekämpfung als allererstes auf ihre Agenda und auf ihre Politik gehoben haben? Also werden die da was auslösen können, was den Menschen hilft?
Jetzt geht es erstmal darum, es bis dahin zu schaffen. Es ist ja noch Zeit bis zum 20. Januar. Und zwischen dem 26. und dem 20. Januar in der Kälte bei Corona auf der Straße zu stehen, das ist das Nächste. Da muss der Kongress in diesen Tagen eine Lösung finden. Das andere, die Wirtschaft ankurbeln und erstmal Corona bekämpfen und dann die Wirtschaft wieder ankurbeln, das ist die große Aufgabe, die sich vorgenommen haben. Das wird unheimlich schwer, weil es hier um wirklich die größte Krise seit der großen Depression in den 30er Jahren und manche meinen fast noch schlimmer geht.
Informationen live und direkt aus Washington von unserer Korrespondentin waren das von Doris Simon. Lieben Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Eltern an Weihnachten besuchen, ja oder nein? Das ist gerade die schwierige Entscheidung. Das ist bei mir so und das ist auch bei meinen Freunden so.
Wir sind uns dann noch total unsicher und es fühlt sich auch überhaupt nicht richtig an, zusammen Weihnachten zu feiern. Auf der anderen Seite sind da die eigenen Bedürfnisse, das Bedürfnis nach Familie und Gemütlichkeit an Weihnachten.
Gleichzeitig merke ich im Moment aber auch, dass ich so, je näher Weihnachten rückt, eigentlich mit jedem Kontakt denke, ist das jetzt der Kontakt, der Corona hat? Was ist denn, wenn du jetzt deine Eltern ansteckst, war es das dann wirklich wert?
Wir müssen in diesem Jahr 2020 Entscheidungen treffen, die wir uns im vergangenen Jahr niemals hätten vorstellen können. Wichtige Entscheidungen mit viel Verantwortung. Mein Kumpel Sebastian zum Beispiel. Weihnachten mit der Familie hat er abgeblasen. Eigentlich.
Aber ich hadere total, weil dann möglicherweise jemand alleine zu Hause sitzt an Weihnachten und tendenziell sehr unglücklich ist. Und das beschäftigt mich dann doch.
Und es geht ja nicht nur um Familienweihnachten. Ist es okay, noch Freunde zu treffen? Ist Bus- und Bahnfahren in Ordnung oder treibe ich damit die Pandemie? Wir schleppen in dieser zweiten Welle eine ordentliche Portion seelischen Ballast mit uns rum.
Wir befinden uns aktuell in einem dauerhaften Konflikt aus der Angst, Schaden anzurichten und unserem Bedürfnis nach sozialen Kontakten.
Sagt die Psychotherapeutin Julia Ernsthaus. Und dieses Spannungsverhältnis macht uns gerade ganz schön zu schaffen. Studien aus den USA zeigen, dass viele Menschen gerade Schwierigkeiten haben, solche Entscheidungen zu treffen, die im schlimmsten Fall ja sogar tödlich enden können. Wenn man zum Beispiel beim Weihnachtenfeiern ungewollt die Großeltern ansteckt. Die Entscheidung, treffe ich Menschen, ja oder nein, fällt uns besonders schwer, sagt Ernsthaus.
Vor der Pandemie war es auch so, dass unser Kontaktverhalten positiv besetzt war. Das heißt, wir wissen, es tut uns gut, andere Menschen zu treffen und ihnen nahe zu sein. Plötzlich hat sich aber genau das verändert und ist gefährlich geworden. Das heißt, wir müssen uns bewusst machen, dass wir anderen Menschen nicht nahe kommen sollen.
Und das ist schwierig fürs Hirn. Deshalb haben viele meiner Freunde die Weihnachtsfrage noch nicht endgültig für sich beantwortet.
Ich bin da total zerrissen. Einerseits möchte ich die Familie natürlich besonders gerne sehen dieses Jahr. Andererseits der Gedanke, dass ich meine Mutter ausgerechnet an Weihnachten mit Corona anstecke, unwissentlich, den finde ich ziemlich gruselig.
Ich begebe mich ab Samstag in freiwillige Quarantäne, treffe keine Freunde mehr, werde am Mittwochabend einen Schnelltest machen, damit ich dann an Heiligabend meine Eltern sehen kann und mache mir aber trotzdem Sorgen.
Und es gibt gerade so viele Baustellen, die einem Sorgen bereiten können. Bin ich ein schlechter Mensch, wenn ich meinetwegen vorbestellte Bücher in der Innenstadt abhole? Oder ist gerade online bestellen doof? Versteht mein Chef, dass es im Homeoffice vielleicht gerade mal länger dauert als sonst im Büro? Oder vernachlässige ich meine Freunde, weil ich nicht ständig in der Kälte mit Corona-Abstand spazieren gehen will? Diese neue Verantwortung raubt uns Energie. Aber es hilft, diese Last auf mehrere Schultern zu verteilen, sagt Psychotherapeutin Ernsthaus.
Es kann helfen, sich zu erinnern, dass der Verlauf dieser Pandemie nicht durch das Verhalten einzelner Personen bestimmt wird, sondern dass wir alle gemeinsam dasselbe Maß an Verantwortung tragen. Das heißt, die Menschen, mit denen ich Kontakt habe, sind genauso verantwortlich, das Infektionsrisiko zu minimieren wie ich selbst.
Der alte Spruch, geteiltes Leid ist halbes Leid. Das hilft also schon mal. Und außerdem kann es auch zwischenmenschlich nach hinten losgehen, wenn immer nur wir uns den Hut aufsetzen.
Dass ich, wenn ich mich für alles verantwortlich fühle, anderen Menschen ihre Verantwortung nehme, das kann für andere unangenehm sein. Das kann nicht immer zu einer guten Lösung führen. Und manchmal kann es auch völlig unmöglich sein, die Verantwortung anderer Menschen zu erfüllen.
So hat es Nina gemacht. Eigentlich feiert sie jedes Jahr Weihnachten zusammen mit ihren Eltern und dem Bruder. Diesmal haben sie gegrübelt, es wurden Ideen geboren und verworfen, bis alle Beteiligten gemeinsam gesagt haben, nee, Familienweihnachten 2020 ist diesmal eben anders.
Irgendwann haben wir uns aber doch entschieden, dass jeder für sich feiert und wir uns gar nicht zusammentun. Und ab dem Zeitpunkt, als wir das getan haben, ging es uns tatsächlich auch allen irgendwie besser. Alles war ein bisschen entspannter. Der Masterplan ist jetzt Videotelefonie an Heiligabend.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.